Zukunftsgespräche, ein Podcast der Peter-Gläsel-Stiftung.
In was für einer Welt leben wir eigentlich? Das fragen sich viele Menschen und sehen ganz viele Bedrohungen auf sich zurollen. Den Klimawandel, politische Konflikte und eine spürbare Verrohung in der Gesellschaft. In den Zukunftsgesprächen wollen wir fragen, in was für einer Welt wollen wir leben? Und was können wir dafür tun? Herzlich willkommen also zu den Zukunftsgesprächen, die ich moderieren darf. Mein Name ist Caroline und ich sitze in meinem 6 Quadratmeter Tiny House auf Rädern in der Nähe von Detmold. Denn während in Berlin viel über Zukunft geredet wird, wird sie hier in der sogenannten Provinz gestaltet. In Detmold hat nämlich die Peter-Gläsel-Stiftung ihren Sitz und vor allem ihre klugen Köpfe, mit denen ich in den Zukunftsgesprächen groß denken möchte, auch in diesem kleinen Raum hier. Der Kamin ist an und Stefan Wolf, der Geschäftsführer der Peter-Gläsel-Stiftung, ist heute mein Gast. Guten Morgen, Stefan.
Hallo, ich grüße dich, Caroline.
Mit dir darf ich in die Zukunftsgespräche starten und möchte einfach mal damit anfangen, die Peter-Gläsel-Stiftung vorzustellen. Und ich denke, du bist der Richtige, um mir zu erzählen, wer war eigentlich Peter Gläsel, von dem die Stiftung den Namen hat, denn du hast ihn auch gekannt.
Ja, ich habe ihn persönlich kennenlernen können. Peter Gläsel war ein Unternehmer, der hier vor Ort ein großes Unternehmen international aufgestellt hat, kann man sagen, und sich mit elektrischer Verbindungstechnik, die hier in der Region sehr stark ist, beschäftigt hat. Und Verbindung ist eigentlich auch das Thema, weil er immer nach Möglichkeiten gesucht hat, Menschen zusammenzubringen und die Potenziale von Menschen zu heben. Erstmal im Unternehmen, wo er festgestellt hat, dass es viele junge Leute gibt, denen man nicht zutraut. Das hat er dort anders gehandhabt und hat dann im Zuge der Zeit eigentlich auch erfahren, dass Schule und auch teilweise Universität junge Leute nicht so sehr auf das Leben vorbereitet. Und ist dann persönlich aktiv geworden, wie man das von einem Unternehmer erwartet, und hat dann eine Stiftung aus seinem Privatvermögen in den 80er Jahren gegründet und auch vorher schon sehr, sehr intensiv hier mit den Hochschulen zusammengearbeitet.
Das heißt, ein Riesenthema für die Zukunft war und ist Bildung, für die Stiftung auch. Du bist jetzt 12 oder 13 Jahre dabei. Wo stand die Stiftung, als du Geschäftsführer geworden bist?
Die hatte sich eigentlich sehr intensiv mit Fragen der Berufsorientierung beschäftigt. Das lag Peter Gläsel natürlich als Unternehmer damals sehr am Herzen. Es gab viele Projekte vor meinem Kommen, die sich genau um diese Frage drehten: Wie können junge Menschen eigentlich den richtigen Beruf finden? Idealerweise natürlich auch im eigenen Unternehmen, das ist klar. Die Aufgabe bestand dann darin, einfach sich die Frage zu stellen, wo fängt denn das an, dass man seinen richtigen Weg findet? Und das war eigentlich klug überlegt von der Familie, die nach dem Tod von Peter Gläsel 2004 gesagt hat, wir müssen diese Stiftung komplett neu aufstellen und wir müssen in Bereiche eigentlich vordringen, von denen wir glauben, dass sie für Weichenstellungen viel relevanter sind, nämlich frühe Bildung, also Kita, Grundschule und auch kulturelle Bildung, weil Bildung natürlich nicht nur das ist, was man in der Schule macht, sondern auch das, was man erlebt, im Theater zum Beispiel oder wenn man selber anfängt zu tanzen oder zu musizieren, macht das ja auch was mit einem. Und ich glaube, darum ging es einfach zu gucken, wie können wir in die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen investieren, wie können wir kreative Prozesse nutzen und wie können wir tatsächlich sowas wie Zukunftsfähigkeit in der Bildung herstellen. Das war dann die große Aufgabe, die ich 2007 anpacken konnte im Sommer, als ich kam, und die sich aber auch in einer Art und Weise entwickelt hat, wie ich das gar nicht für möglich gehalten habe.
Was waren denn deine ersten Schritte dann, um das umzusetzen, kulturelle Bildung und ganz früh diesen Weg einschlagen?
Also es war so, dass ich aus der Region ja nun kam. Ich bin hier Pfarrer gewesen in der Nähe von Detmold und kannte eine Menge Leute, weil ich ein großes Netzwerk hatte. Und habe erstmal alle, die im Bildungsbereich unterwegs waren, angerufen und gefragt, was würdet ihr denn gerne haben wollen, wenn ihr euch was aussuchen könntet? Also wie muss sich Bildung verändern, damit die so ist, wie ihr es für die Praxis braucht? Und das war für mich sehr erhellend, weil die mir gar nicht solche Dinge genannt haben, die oft in Bildungsdebatten kommen. Wir brauchen bessere Strukturen, wir brauchen mehr Personal, wir brauchen eine bessere Ausstattung. All diese Punkte kamen gar nicht. Sondern es kam der Punkt, wie können wir Kinder ertüchtigen, ihre Bildung selber in die Hand zu nehmen. Und das hat mich total überrascht, dass das so ist. Und dann habe ich eben angefangen, mir Gedanken darüber zu machen, wie können wir Kinder beteiligen. Und das Zweite war, es gab natürlich schon Vorstellungen, wie kulturelle Bildung aussehen könnte, wobei vor 12, 13 Jahren war das alles noch in den Anfängen. Da gab es viele kulturelle Entwicklungen im Bildungsbereich noch gar nicht. Da war es so, dass wir ein Projekt mit Royston Meldoom, der vielleicht manchen aus dem Film Rhythm Is It als Choreograf bekannt ist, der bei Tanz also mit großen Orchestern Jugendliche, die überhaupt keine Erfahrung damit hatten, in eine ganz andere Welt geführt hat. Und zudem gab es einen Kontakt. Mit ihm haben wir dann auch von 2008 bis 2010 gearbeitet.
Und das ist auch immer noch eins der Projekte, das sich Residenz nennt. Und vielleicht kannst du da ein bisschen mehr darüber erzählen, was die Stiftung da macht.
Ja, also in diesem Bereich haben wir uns dann auf das Thema Tanz fokussiert, weil wir über diesen Kontakt mit Royston und anderen, die weltweit als Choreografen unterwegs sind, gemerkt haben, dass Tanz eigentlich wirklich voraussetzungslos funktioniert. Also es muss sich jemand ein Instrument spielen können oder es in kurzer Zeit so lernen, dass er in einem Orchester mitmachen kann. Oder man muss auch nicht singen können oder auch nicht, sondern man stellt sich in einen Raum und bewegt sich und hat Bewegungsqualitäten, die dann für solche Choreografien noch aufgenommen werden. Das muss man vielleicht Leuten erklären. Es geht hier nicht um den großen Bühnentanz im Sinne von Ballett oder im Sinne von modernen Tanz, wo jede Bewegung minutiös geplant und dann auch ausgeführt werden muss, sondern es geht darum, dass man Menschen in Bewegung bringt, sowohl die auf der Bühne als auch die davor.
Und darf ich mal kurz einhaken?
Ja, gerne.
Was passiert mit den Menschen, wenn die diese Erfahrung machen?
Also es ist ganz ulkig, dass es so verschiedene Phasen eigentlich gibt, die habe ich beobachtet. Also wir zwingen ja keinen dazu, in so einem Tanzprojekt mitzumachen. Die Leute melden sich freiwillig. Oft genug haben wir einfach über die Presse aufgerufen, gesagt, wir planen ein Projekt. Wer Lust hat, kann da mitmachen. Und dann kommen Leute und die haben so eine Vorstellung von Tanz oder auch nicht. Und dann fangen die an, sich gemeinsam mit anderen zu bewegen und lernen erstmal ganz viele Dinge über sich. Und das hat manche Menschen in diesen Projekten an Grenzen geführt, weil sie sich völlig neu über sich Gedanken machen mussten. Oder so Dinge reinkamen wie, wie sehe ich denn jetzt aus, wenn ich hier tanze und irgendwann stehe ich vielleicht dann doch auf einer Bühne und alle gucken mich an, wie sehe ich aus? Und dass man auch da Wege findet zu sagen, ich bin eigentlich schön. Ich habe eigentlich Anmut, ich habe eigentlich was zu transportieren, weil genau das ist, was dann am Ende passiert, dass egal wie ein Mensch gebaut ist oder wie er sich bewegen kann, eine Würde hat und einen damit ansteckt vor der Bühne. Und das andere ist, dass wir gemerkt haben, es gibt soziale Prozesse, die dann ablaufen. Also Leute tanzen mit Menschen, denen sie auf der Straße nicht mal guten Tag sagen würden. Oder Ressentiments werden überwunden. Da sind auf einmal Leute, Flüchtlinge, mit denen ich bislang keinen Kontakt hatte, über die schlecht in den Medien gesprochen wird. Jetzt ist jemand mein Tanzpartner. Oder Mensch mit Behinderungen, wo ich vielleicht unsicher bin, was kann ich dem jetzt zumuten? Darf ich den überhaupt anfassen? Tue ich dem weh? Das waren zum Beispiel so Sorgen, die Leute hatten, wo die dann auf einmal merken, nee, es dreht sich eigentlich komplett um. Der Mensch mit Behinderung, weil der sich mit großer Begeisterung da reingibt, der führt mich jetzt eigentlich als vermeintlich gesunden Menschen durch so ein Tanzprojekt. Und das sind dann Entwicklungsschritte, die man jetzt nicht immer so einfangen kann, dass wir jeden befragen und sagen, was hast du denn jetzt erlebt? Wo man aber merkt, nicht nur die Gruppe verändert sich, sondern der Mensch als solcher macht eine Wahnsinnsentwicklung an Selbst- und Fremderkenntnis nochmal durch. Und das begeistert uns natürlich.
Und das ist auch gleichzeitig eine Philosophie, jedem etwas zutrauen und die Menschen befähigen, etwas zu machen. Ist das richtig?
Ja, und das liegt erstmal daran, und das haben wir natürlich auch erst im Laufe der Zeit erkennen können, wir leben in einem Land, wo wir immer Kategorien brauchen. Also Deutschland ist für mich eines der wenigen Länder, wo diese Schubladen, in die wir Menschen sortieren, so gut beschriftet und ausgesucht sind, dass man Mühe hat, da wieder rauszukommen. Und das kann jeder für sich wahrscheinlich auch feststellen, wenn man mal irgendwo der Schüler war, der eben nicht vernünftig singt, ich wähle jetzt dieses Beispiel nochmal, dann glaubt man das. Weil man es vielleicht oft genug gesagt bekommen hat oder weil die Note auf dem Zeugnis das entsprechend ausgesagt hat. Und wir sind eigentlich eine Stiftung, die sagt, wir haben kein Interesse an den Schubladen mehr. Das ist ein System, was uns ins Nichts gebracht hat, sondern wir sind interessiert am Schrank. Also wie ist das der Zusammenhalt unter den Menschen? Wie ist das Gefüge einer Gemeinschaft, für das wir eintreten wollen, damit wir eine sichere und stabile Zukunft bauen können? Und dafür ist es erforderlich, dass Menschen sich begegnen. Und das ist so die Grundphilosophie, gemeinsam Stärken bilden. Also einmal dafür zu sorgen, dass Menschen feststellen, wir haben ja viel mehr Gemeinsamkeiten als Dinge, die uns trennen. Also es ist nicht nur so banal, wir sind alles Menschen, sondern ganz oft stellt man fest, dass das, was für einen selber schön und wichtig ist, auch der andere schön und wichtig findet. Und dann müssen wir wegkommen, und das ist auch so eine Krankheit unserer Zeit, immer nur zu bemäkeln, was schlecht ist, sondern mal dahin zu kommen, zu sagen, was klappt denn? Was ist denn wunderbar? Ich selber habe eine Tanzlehrerin gehabt, die, wie dumm auch immer ich mich anstellte, gesagt hat, da war schon viel Schönes dabei. Und das, finde ich, ist genau die richtige Perspektive, zu sagen, lass uns doch mal auf das gucken, was schon klappt. Und von da aus bewegen wir uns einfach weiter. Und das andere ist, es sind Bildungsprozesse. Also egal, was ich an persönlicher Transformation erlebe, also wo ich mich weiterentwickeln kann, hat dann eben damit zu tun, dass ich lerne. Und dass ich vorher weniger klug bin als nachher. Und diese Kraft dieser Veränderung für mich persönlich nutzen kann, vielleicht der zu werden, der ich sein möchte. Und dafür eine Basis zu schaffen als Stiftung, war uns total wichtig.
Und ihr macht mit ziemlich wenig Leuten ziemlich viele Projekte. Das stelle ich immer wieder fest, wo ich so denke, wie schaffen die das alles in der Allee in Detmold? Also das Tanzprojekt Residenz läuft weiter, ist eins der Projekte. Und dann habt ihr aber auch noch eine Kita gegründet, ihr habt eine Schule gegründet. Vielleicht kannst du mal einen kurzen Aufriss liefern. Letztendlich liegt dem allen das gleiche Menschenverständnis zugrunde oder das gleiche Gemeinschaftsgefühl, was man sich wünscht, oder eine Gesellschaft, die man gestalten möchte. Mit welchen Projekten macht ihr das noch?
Ich fange mal mit der Kita an. Da war es eigentlich nur die Idee, dass ich eine Kita in der Nähe von Detmold berate und dafür sorge, dass die vielleicht ein bisschen mehr Bewusstsein entwickeln für Personalführung und für Inhalte. Daraus ist geworden, dass wir 2009 die Trägerschaft der Kita Pöppenteich übernommen haben, die jetzt gerade 2019 mit dem Deutschen Arbeitgeberpreis für frühkindliche Bildung ausgezeichnet wurde. Und zwar dafür, dass wir Kinder maximal beteiligen. Also ein Demokratieverständnis, aber auch ein Beteiligungsverständnis da eingebracht haben, was eben genau diese Ertüchtigungen, diese Stärkenbilden auch ermöglicht. Das ist eine Sache. Und immerhin arbeiten da über 30 Leute in unterschiedlichen Zusammenhängen und wir haben 75 Kinder, die da jeden Tag betreut werden und haben dann gemerkt, von da ausgehend, und da merkt man so ein bisschen, das eine hat immer auch mit dem anderen zu tun, haben Eltern gesagt, das reicht uns nicht, wenn diese Kinder eine solche interessante, tolle, positive Entwicklung durchmachen. Was wird dann, wenn Sie zur Schule kommen? Beschäftigt euch mit dem Thema Grundschule. Ein Impuls, den ich lange nicht aufnehmen wollte, weil ich ahnte, was das heißt. Und dann haben wir doch 2015 eine Grundschule gegründet mit einem völlig neuen Bildungsmodell, dem Priti-Bildungsmodell. Das wäre mal eine ganz eigene Sendung, glaube ich, dass man sich damit mal beschäftigt. Wo aber auch klar ist, wir müssen, egal ob es sich um Schule handelt oder nicht, von Interessen und den Stärken und Bedürfnissen der Kinder weiter ausgehen. Und das haben wir da einfach gemacht, haben da inzwischen eine Schule mit 103 Kindern und 19 Beschäftigten, also ist auch ziemlich gewachsen. Und dann sind eben Projekte im Laufe der Zeit entweder entstanden oder wie Residenz aus der Anfangszeit fortgeführt worden, wo wir gemerkt haben, wir brauchen stärkeren Link in die Gesellschaft. Zum Beispiel mit Berufsorientierung, mit dem Berufswahlsiegel, wo wir in einem bundesweiten Netzwerk und landesweiten Netzwerk unterwegs sind, wo es einfach darum geht, optimale Berufsorientierung an Schulen zu organisieren. Das ist so ein bisschen Überbleibsel aus der Vor-Stefan-Wolf-Zeit in der Peter-Glese-Stiftung, was wir aber extrem weiterentwickelt haben und gemerkt haben, das spielt schon auch eine Rolle, welche strukturellen Voraussetzungen Schulen für die Kompetenzbildung in Schule tatsächlich dann auch schaffen. Das ist so ein Bereich. Und natürlich haben uns auch Fragen der Nachhaltigkeit irgendwann so erreicht, dass wir gesagt haben, dem muss man besondere Aufmerksamkeit schenken. Das wissen wir alle, also Klimawandel, die ganzen Veränderungsprozesse, die auf uns zukommen, auch das, was ins persönliche Leben eingreift, das darf nicht nur Theorie bleiben. Wir müssen ins Handeln kommen und haben dann überlegt, wie können wir ein Netzwerk vor Ort hier in Detmold aufbauen mit dem Projekt Bewusst. Also B-Wust geschrieben, ein bisschen marketingmäßig aufbereitet, wo wir sagen, Nachhaltigkeit ist nicht so ein Hinterhofthema von Leuten, die sich in Wollsocken und mit gesunder Ernährung eh schon immer damit beschäftigt haben, sondern das ist ein Thema, was die breite Masse erreichen muss, wo klar ist, hier geht es nicht um Öko oder Bio, sondern hier geht es um Lebensstil und ich muss Dinge ausprobieren können. Und das war die Idee, einmal im Jahr eine sogenannte Bewusstwoche zu machen, wo 10 Tage lang Menschen hier in Detmold mal ausprobieren können, alternativ zu leben im weitesten Sinne und sich Gedanken darüber zu machen, Zukunft auf einer anderen Grundlage zu gestalten. Das machen wir immerhin auch schon seit 2013 und dieses Netzwerk ist auch vor Ort ziemlich gewachsen, wo wir einfach merken, relevante Fragen interessieren Leute, es gibt oft aber nicht den Hebel, irgendwo anzusetzen und das dann umzusetzen und tatsächlich zu tun. Das wären jetzt mal so Beispiele. Und dann haben wir noch ein Naturwissenschaftsprojekt in Schule, Man merkt doch, wir sind auch sehr viel im Regelschulbereich unterwegs, wo es um die naturwissenschaftliche Kompetenz von Schülerinnen und Schülern geht, die entweder für Technik oder für Theorien ein Faible haben. Und so weit kommen dann Ideen umzusetzen, zu erforschen, Produkte zu entwickeln, wo man wirklich staunt, was so 15-, 16-, 18-Jährige in ihrer Schulzeit und dann auch teilweise natürlich noch in ihrer Freizeit entwickeln und Lösungen entwickelt haben, jetzt machen wir das auch schon 10 Jahre, auf die kein Erwachsener gekommen ist. Und wo Erwachsene sagen, es ist ja unfassbar, mit welchem Blick eigentlich Jugendliche hier Gegenwartsprobleme lösen. Und das ist vielleicht auch nochmal wichtig. Wir möchten nicht eine Stiftung sein, die Konzepte schreibt, die in Theoriebildung stark ist. Da gibt es genug Stiftungen, die das machen und die dann Einfluss nimmt über Lobbyarbeit in der Politik. Sondern wir wollen an einer ganz anderen Stelle ansetzen, nämlich bei den Leuten selber und jedem eine Möglichkeit aufzeigen, mit dem Potenzial, was er hat, auch das Möglichste zu tun und die Welt zu verändern.
Und das heißt auch, ihr seid eine operative Stiftung mit eigenen Projekten, wie du sie gerade alle beschrieben hast, in ihrer großen Anzahl. Und es ist nicht so, dass man bei euch einen Förderantrag stellen kann wie bei anderen Stiftungen und es wird einfach Geld verteilt, sondern ihr habt eigene Dinge. Was motiviert dich, jeden Tag zur Arbeit zu gehen?
Das ist eine große Frage, aber wahrscheinlich die, dass ich mich natürlich schon immer wieder damit beschäftige, wie wahrscheinlich jeder, wie was kommt. Also was wird die Zukunft bringen? Und ich gemerkt habe, dass ich, obwohl ich mich sehr viel intensiver mit Wertefragen, mit Ethik auseinandersetzen konnte, allein über mein Theologiestudium, ich nicht auf alle Dinge Antworten hatte. Wer hat die schon? Aber ich in jedem Fall an einen Punkt kommen wollte, für mich persönlich zu sagen, es muss irgendwelche Handlungsoptionen geben. Also ich brauche Ideen dafür, wie ich Zukunft gestalten kann. Und am besten geht es mir, wenn ich das eigentlich tatsächlich aus vollem Bewusstsein und selbstständig machen kann. Und ich glaube, ich bin da nicht der Einzige. Also jeder ist irgendwo so ein bisschen auf der Suche. Und nachdem die Stiftung mir eigentlich ein Vehikel geschaffen hat, meine eigenen Lebensfragen in einem größeren Rahmen zu thematisieren, mich natürlich auch extrem inspirieren zu lassen von den Leuten, die auf uns zukommen, teilweise dann schon mit guten Ideen, nicht nur mit Förderanträgen, die können wir tatsächlich nicht befriedigen, aber wo man einfach merkt, mit welcher Ernsthaftigkeit sich Leute mit diesen Fragen beschäftigen. Da war für mich klar, okay, das ist so ein Raum, in dem wir Sachen mal ausprobieren können, in dem wir mal mutig vorangehen, in dem wir wegkommen von diesem, man müsste mal, man könnte mal, vom Konjunktiv in den Indikativ und einfach sagt, jetzt machen wir mal und gucken mal, was das eigentlich heißt. Und das motiviert mich, weil ich noch keinen langweiligen Tag in diesem Job hatte. Jeden Tag sind Dinge wieder so, dass man merkt, aha, da geht es eine Stufe weiter. Und es ist ein permanenter Veränderungs- und Qualitätsentwicklungsprozess, in dem ich selber mittendrin stecke und von dem ich auch nicht ausgenommen bin. Ich bin ja nicht der, der alles weiß, wie gesagt, sondern ich bin der, der mit anderen entwickelt. Und das macht irre viel Spaß. Und wenn man dann merkt, man hat damit Erfolg und die Dinge werden auch öffentlich anerkannt hin und wieder, dann ja, ist das eine super Motivation, denke ich.
Was würdest du Leuten raten, die Angst vor der Zukunft haben, vor dem Klimawandel, vor politischen Veränderungen? Gibt es irgendwas, wonach man sich richten kann, was einem hilft, mit der Angst umzugehen?
Also ich glaube, es ist schon viel gewonnen, wenn man klarer kriegt, wovor habe ich eigentlich genau Angst. Also in der Psychologie weiß man, dass Ängste erstmal ein diffuses Lebensgefühl sind, was natürlich übermächtig werden kann. Und wenn Angst nur noch alles ist, also mein einzig bestimmendes Lebensgefühl, sitze ich eigentlich schon so tief in der Sackgasse, dass ich da gar nicht mehr selber rauskommen kann. Dann würde ich Hilfe brauchen. Nun ist es so, dass ich denke, es gibt noch einen Unterschied zwischen Angst und Befürchtung. Ich glaube, dass viele mit einer gewissen Befürchtung nach vorne gucken. Und wie gesagt, da wäre es erstmal wichtig zu sagen, was ist es konkret? Also wovor habe ich da eigentlich konkret Angst? Und dann wird man merken, das ist ein Mix aus Dingen, die ich beeinflussen kann und Dingen, die ich überhaupt nicht beeinflussen kann. Also es wird irgendwo Politik gemacht, auf die ich keinen Einfluss habe. Es gibt Umweltsituationen, Tsunami, da kann ich ja überhaupt gar nichts tun, um ihn zu verhindern. So, aber es gibt immer noch genug Themen, wo ich eine Beziehung herstellen kann. Und da würde ich sagen, es ist immer wichtig, egal wie klein oder groß dieser Ansatzpunkt ist, den mal zu verfolgen, sich wirklich vielleicht auch mal zu besinnen, ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, zu sagen, wo wäre für mich eigentlich persönlich der erste Schritt? Also wenn ich Angst davor habe, dass überall der Klimawandel passiert und die Erde sich überhitzt, wo trage ich eigentlich dazu bei? Wie viel Auto fahre ich? Wie oft mache ich eine Schiffs- oder Flugreise? Ist das was, worauf ich verzichten könnte? Gewinne ich was dazu, wenn ich mich mal anders bewege? Also ich habe zum Beispiel gemerkt, dass ich sehr viel mehr mit dem Fahrrad und zu Fuß unterwegs bin und erlebe das überhaupt nicht als Verlust, sondern erlebe das als Freude, weil ich viel mehr zur Ruhe komme. Und das wären für mich erstmal so Ansatzpunkte. Und ich glaube, dass alle großen Fragen immer damit zu lösen sind, dass irgendeinem etwas einfällt, was der erste Schritt ist. Also es ist wirklich so banal, wie dieses Sprichwort sagt, der längste Weg beginnt mit dem ersten Schritt. Und so ist das im persönlichen Leben genauso wie in der Gestaltung von Zukunftsfragen. Da müssen wir einfach auch Wege finden, wie Menschen sich gut vernetzen, sich gut austauschen können und wegkommen von Konkurrenzdenken hin zu Kooperation und gemeinsamem Handeln. Ich glaube, da wären wir schon einen Schritt weiter. Und auch vor Ort einfach danach zu suchen, wer ist da eigentlich schon einen Schritt weiter als ich. Also wir machen ja auch nichts, was es nicht irgendwo schon in Abwandlungen jedenfalls gegeben hätte. Wir haben viele Impulse dann aufgenommen, haben sie weiterentwickelt. Aber ich glaube, die Erwartung zu haben, dass man originär etwas zum allerersten Mal macht oder denkt, davon muss man sich als allererstes vielleicht auch befreien und einfach sagen, wo sind gute Ideen unterwegs? Und da mal ein bisschen wacher zu sein, vielleicht auch mal zu recherchieren, die Möglichkeiten haben wir ja alle, oder mal Kontakt aufzunehmen zu lokalen Initiativen. Das wäre, glaube ich, ein erster Schritt zur Überwindung der Zukunftsangst.
Diese ganzen Schritte, die ihr schon gegangen seid als Stiftung, die wollen wir uns angucken in den nächsten Folgen der Zukunftsgespräche. Mir fällt gerade ein bei Initiativen, dass man sich die Bewusstwoche jedes Jahr im September natürlich live anschauen kann in Detmold mit allen Initiativen, an die man sich wenden kann. Vielen Dank, Stefan Wolf, Geschäftsführer der Peter-Glesel-Stiftung, dass du heute mein Gast warst in den Zukunftsgesprächen. Und vielen Dank natürlich auch an euch da draußen, dass Zukunft ein Thema für euch ist und ihr uns zugehört habt. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert gerne die Zukunftsgespräche auf den gängigen Kanälen. Kommentiert und liked unsere Beiträge auf Instagram und Facebook. Ihr findet sie dort unter Peter-Glesel-Stiftung. Ihr findet uns natürlich auch im Internet unter www.pg-stiftung.net. Und wir freuen uns, gemeinsam mit euch Ideen für die Zukunft zu entwickeln.
Zukunftsgespräche, ein Podcast der Peter-Glesel-Stiftung.